Frage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
So, herzlich willkommen zu Tage wie diese. Ich freue mich wahnsinnig über meinen heutigen Gast, Laura Karasek. Guten Tag.
Hallo.
Hallöchen.
Deine Freude ist ansteckend.
Ja, das soll es auch sein. Laura, du hast ein wunderbares Buch geschrieben zusammen mit deiner Mutter. Das heißt, das Gespräch unseres Lebens. Ich hoffe natürlich auch, dass wir heute das Gespräch unseres Lebens hier führen werden. Aber das Buch ist wirklich toll. Und zwar sehr intim unterhältst du dich mit deiner Mutter. Es ist eigentlich ein Interview, ein Dialog, den du mit deiner Mutter führst. Und es wirkt so, als ob es nicht im Nachhinein redigiert wurde.
Wurde es auch nicht. Ich glaube, das Lektorat hat gedacht, wir hatten eine ganz tolle Lektorin, aber ich glaube, der Verlag hat gedacht, nö, wir lassen die mal ins offene Messer laufen. So mal gucken, also es ist ja auch peinlich, es ist sehr schonungslos.
Ja, es ist sehr schonungslos.
Wir sind, glaube ich, auch sehr ehrlich mit uns selbst umgegangen, aber natürlich bringt so ein Buch, glaube ich, nichts, wenn man sich da was vorflunkert und sich anlügt und sich irgendwie, also so ein seichtes Mutter-Tochter-Gespräch, das braucht ja kein Mensch. Wir wollten schon ins Eingemachte gehen.
Ja, und tatsächlich, also es ist gar nicht peinlich, aber es ist tatsächlich wirklich sehr schonungslos offen, würde ich sagen. Und man lernt dich richtig kennen. Man hat auch so wirklich das Gefühl, man kriegt so wahnsinnig viel von dir mit irgendwie. Klar, du haust auch so ein paar Dinger raus, wo man denkt, wow, das ist echt mutig. Aber ich habe so gedacht, da gibt es so kollegiale, also ihr sprecht natürlich beide wahnsinnig gut und so, aber es gibt so kollegiale Sachen, wo du so, hä, oder so sagst du. Die stehen halt einfach auch so drin, ne? Das steht so im Buch, ja. Ja, aber es macht so zugänglich, weil diese ganzen gestreamlineden Interviews, die man so kennt, so die aus der Galore oder aus dem Stern, das ist dann auch mal so lame, ne? Da weiß man einmal, es ist so, man weiß im Grunde schon, wenn man die Überschrift gelesen hat, was da drin vorkommt.
Ja.
Und das ist bei euch nicht so.
Ah, das freut mich, dass du das sagst. Das war auch unser großes Ziel und unser Wunsch für etwas mehr, sage ich mal, also einerseits diese Ehrlichkeit zu haben, aber auch, und das ist mir ganz wichtig, nicht nur, das gilt nicht nur für die Familie, oh Gott, jetzt wird es gleich pathetisch, sondern für die ganze Gesellschaft, dass man auch mit Menschen spricht und eine gewisse Nachsicht walten lässt. Also eine gewisse, dass man sich etwas ehrlich sagt, ohne zu sagen, oh, jetzt bist du für mich gestorben oder was bist du denn für ein Mensch, sondern dass wir wieder etwas liebevoller mit den Fehlern anderer Menschen umgehen, mit den Makeln und sagen, ich kann dich trotzdem mögen, auch wenn ich die und die Ansicht überhaupt nicht teile oder das total blöd von dir finde oder so. Und das gilt ja in der Familie genauso wie auch im, sage ich mal, auf Social Media und so weiter.
Ja, stimmt. Und das ist ja, das macht ja auch zum Gegenstand. Und das fand ich auch interessant, dass deine Mutter hat sich ja ganz schön beschwert, dass du sie immer so hart angegangen hast und angepflaumt hast. Ich sag jetzt einfach mal gepflaumt. Sie hat, glaube ich, noch ein härteres Wort genommen.
Geschrien hat sie.
Ja, richtig. Ich weiß. Und das war interessant. Was ich mich so gefragt habe, ist, ihr kennt euch ja, ihr seid ja eine Familie und ihr habt ja auch von eurem starken Familienzusammenhang gesprochen. Wieso hat es das Buch gebraucht, um diese Gespräche zu führen? Das finde ich interessant. Ist es, hat es das Format das hervorgebracht quasi?
Also ich glaube, dass wir uns alle oft zu wenig Zeit nehmen für so ein echtes Gespräch, gerade in der Familie, weil man die Familie doch oft für sehr selbstverständlich nimmt und eben denkt, jetzt ruft meine Mutter an. Also ich telefoniere sehr gern mit meiner Mutter, obwohl ich eigentlich telefonieren hasse. Und ich schicke sehr gern sehr lange Sprachnachrichten, was wiederum andere hassen. Aber ich glaube, dass man sich diese Zeit nehmen muss, um sich wirklich damit zu beschäftigen. Also wir stellen uns da ja auch so Fragen wie, wann warst du am unglücklichsten? Was war dein schönster Moment? Wo hast du im Beruf mal gehadert? Also weil man erzählt sich oft so Alltägliches oder was gerade aktuell ist. Aber die Mutter auch als Mensch kennenzulernen, der sie war, bevor man auf der Welt war und auch während man auf der Welt war. Weil die Mutter hat ja nicht nur ein Leben als Mutter, sondern auch als Frau, als Angestellte, als Geliebte, als Witwe, als Tochter ihrer Mutter. Also diese Seiten kennenzulernen. Und die Mutter mal als Frau zu sehen, unabhängig von dieser Mutterrolle, das fand ich spannend. Und deswegen haben wir uns in dem Buch auch immer einem Thema gewidmet. Also dem Älterwerden oder der Gleichberechtigung oder eben Sex und andere Lebenskrisen und so. Weil wann fragt man die Mutter mal, wie war eigentlich dein erster Kuss, ja? Oder wie war das für dich, als ich als Tochter meine erste Menstruation bekam? Ist das komisch, wenn dem eigenen Kind Brüste wachsen und du merkst, oh Gott, das wird ein sexuelles Wesen? Oder wie war das für dich, als Papa gestorben ist? Also natürlich haben wir darüber auch schon viel geredet, aber klar, dass man doch sich viele Fragen... Hättest du dir noch ein drittes Kind gewünscht? Also, dass man sich eben doch einige Fragen nicht gestellt hat. Und irgendwann ist es zu spät dafür. Deswegen kann ich nur jedem Menschen, der eine Mutter hat, raten, so ein Gespräch zu führen.
Okay, für alle, die jetzt eingeschlafen sind vielleicht, natürlich hoffentlich niemand. Ja, also jetzt hat Laura uns wieder geweckt, nämlich jeder hat eine Mutter richtig und ihr sollt sie alle lieben und ehren und zwar genauso wie Laura es tut. Übrigens, deine Mutter ist ja echt auch eine coole Socke, ja, zum Thema Sex und Partner und erst, wie sie das so erzählt, naja, meine Freundin und ich, wir waren dann ganz ungezwungen und wir hatten auch mehrere Freunde gleichzeitig und auch untereinander mochten wir uns gerne.
Ja, wir haben auch festgestellt bei dem Buch, dass wir beide mal einen Mann im Schrank versteckt hatten, meine Mutter und ich.
Das habe ich gelesen. Wo deine Männer ja wohl einiges gemacht haben, Badezimmertüren eingetreten, Schränke. Ja, also, aber du hast es ja auch, du schreibst es ja auch offen. Ich hoffe, ich spoiler nicht zu viel für alle, die das Buch jetzt noch lesen wollen. Aber du schreibst ja auch, du liebst das Drama und du hast es gerne intensiv. Und das war eine Passage, also viele Passagen, die sozusagen die in diese Richtung einzahlen, die ich auch sehr mochte, weil du schreibst so von dir, dass du die Lebendigkeit so brauchst. Also die Gefühle, aber auch die Lebendigkeit. Und das fand ich so schön und so nachvollziehbar. Also mir geht es auch so, aber vielen fehlt es ja oft auch an so Lebendigkeit. Ich glaube, dich kann man kaum zügeln, oder?
Mich kann man, ich habe eher zu viel Gefühle, wie so ein Obelix, der in so einen Topf gefallen ist. Nicht mit Kraft, sondern mit Gefühlen. Wir sagen ja auch, also ich sage immer, ich bin so eine italienische Oper als Mensch oder so ein Musical, so eine Telenovela. Und meine Mutter ist halt ein Dokumentarfilm, die ist sehr sachlich, sehr nüchtern, sehr undramatisch. Und ich möchte eigentlich jeden Tag mich lebendig fühlen. Also ich möchte jeden Tag etwas haben, auch mal was Abgründiges, aber auch mal was Schönes. Ich kann mich ganz doll freuen, in Ekstase sein, euphorisch sein. Also ich liebe Adrenalin und ich möchte nicht so vor mich hin leben. Also nichts ist tödlicher für mich als Routine.
Mhm. Ja, und wer sich jetzt auf das Buch schon so richtig freut, da geht es auch noch richtig zur Sache. Das ist nämlich nicht nur die italienische Oper, da heißt es nämlich auch, ich liebe den Widerspruch Pimmelwitze und Puccini gleichzeitig.
Ja. Pimmelwitze und Puccini, stimmt das? Das wäre ein guter Titel für einen Podcast, ja.
Ja. Stimmt. Ja, okay, lass uns drüber nachdenken. Beim nächsten Mal. Soll ich es so nennen? Ja, ich kann die Episode
so
nennen.
Warte, Pimmel, ich schreibe es mir selber. Ich habe schon wieder vergessen, was da drin ist. Ich finde, ich habe eine gute Idee für ein neues Fernsehformat oder so. Ich bin schon wieder kreativ.
Siehst du, ich merke schon, ja. Und deine Mutter tatsächlich, ein bisschen auf der sachlichen Seite, wenn ich das so, ich möchte nicht hier sie sprechen, ohne dass sie dabei ist. Aber man spürt natürlich auch so, sie erzählt ja auch, dass du deinem Vater vom Temperament viel mehr ähnelst, so das Emotionale, der Pathos und sie vielleicht eher die Kühle. Hat es dir vielleicht auch manchmal so ein bisschen an ihrer Zuneigung oder Wärme oder so gefehlt? Ist es vielleicht auch so ein bisschen, hast du manchmal auch überlegt, ob du an ihrer Aufmerksamkeit auch ein bisschen damit nachläufst?
Sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt zwei Wahrheiten. Wir sind wahrscheinlich alle immer dann darauf aus, es irgendjemandem zu beweisen. Und ich glaube, sehr viele Kinder möchten es am Ende ihren Eltern oder möchten irgendjemandem etwas beweisen. Ja. Ich glaube, einerseits ist es richtig, dass sie hat mir sehr viel Liebe gegeben, aber und sie ist auch schmusig, aber sie hat eben kein Verständnis für Eskapaden oder Ausraster oder sowas in beide Richtungen. Also sie trinkt auch keinen Alkohol. Sie versteht eben nicht, wie man sich bei Liebeskummer zu Whitney Houston und Elton John auf den Boden wälzen kann und so.
aber stell's mir gerade vor.
Ich habe mich schon geliebt gefühlt, aber ich glaube, ich habe immer sehr versucht, meinen Vater zu beeindrucken, weil der eben mir so ähnlich war. Das heißt, ich habe mich sehr ihm zugewandt und er sich mir. Und wir hatten so diese Erwiderungsgewissheit, dieses Gefühl von bei uns, wir können uns alles erlauben und wir können uns noch so anschreien, wir werden uns immer lieben. Das ist ja ein ganz tolles Gefühl. Und vielleicht habe ich dabei aber auch meine Mutter vernachlässigt, weil ich so ein Papakind war und gleichzeitig aber auch hat sie mir eben diesen Applaus auch nicht so gegeben wie mein Vater. Das heißt, natürlich habe ich ihn mir dort geholt, wo ich ihn bekommen habe. Und dort war es sehr einfach, weil bei Papa musste ich irgendwie mit den Augen klimpern und sehr mittelmäßig Klavier spielen und schon war er zu Tränen gerührt. Und die Mutter war eben strenger mit mir sozusagen oder hat höhere Ansprüche an mich gestellt, was ja toll ist, weil sie mich zu dem gemacht hat, wer ich bin. Und dafür bin ich ihr auch dankbar, dass sie mich auch auf Leistung getrimmt hat und so. Aber mit meinem Vater wäre ich wahrscheinlich auch eher verwahrlost.
Ja, auf Leistung getrimmt, das ist ja so ein bisschen so, du beschreibst es ja, dass es so ein zweischneidiges Schwert ist. Das ist ja so ein bisschen so, hat er ja so eine Janusköpfige, das ist eine lachende und eine weinende Seite, nicht? Oder? Du findest es ja auch toll, die Energie zu haben, aber du fühlst dich auch ein bisschen getrieben und so ein bisschen...
Genau.
Ja, rastlos.
Wobei ich dieses Rastlose, ich habe das oft nicht verstanden, weil meine Freunde mir das bis heute sagen, ach Laura, du bist so rastlos. Und man denkt ja dann, ja, das kommt, wenn sie über 30 ist oder das kommt, wenn sie einen festen Beruf hat. Dann war ich Anwältin, war immer noch rastlos. Dann sagt man, okay, wenn sie verheiratet ist, hab geheiratet, war immer noch rastlos. Ah, das kommt, wenn sie Kinder hat, hat Kinder, ist immer noch rastlos. Wechselt komplett den Beruf, macht eine eigene Fernsehsendung, immer noch rastlos. Und ich glaube, dass das so negativ konnotiert ist, ist total schade, weil Rastlosigkeit bedeutet ja auch, ein Hingezogensein eben zum Leben, zum Lebendigsein. Nicht auf dem Sofa liegen können und wollen, sondern sagen, ich will da raus, ich will was fühlen, ich will was sehen, ich will auch selbst gesehen werden.
Ja.
Etwas, was meine Mutter nicht so stark hat, dieses Bedürftige, also diese Sehnsucht danach, Bestätigung von außen zu kriegen, weil ich mir das selber nicht so geben kann. Sie ruht mehr in sich, aber ich weiß gar nicht, ob ich das toller finde. Es ist einfach anders.
Ist vielleicht auch eine andere Generation. Ne? Ich meine, die hatten nicht diese Medien, die hatten keine Instagrams, keine. Ja. Du bist ja also auch ein sehr stark in den Medien präsenter Typ. Also bringt es ja auch mit sich. Ich meine, man weiß nicht, was da Huhn und Ei und Henne ist, nicht? Ob das zuerst der Wunsch war und das oder sich gegenseitig bedingt. Aber ich finde, du solltest das gar nicht unbedingt so als Bedürftigkeit sehen. Ich denke, das ist doch eher eine starke Qualität. Also letztendlich ist doch der ganze Mensch auch biologisch darauf ausgebaut, dass wir Belohnungssysteme haben, dass wir eine Dopaminabhängigkeit haben. Ja, und das sind ja Kleinigkeiten. Die anderen, wir haben eben über Sport gesprochen. Du hast gesagt, du kriegst nicht den Runner's Kick, aber manche kriegen es beim Sport, manche kriegen es bei Leistung, manche kriegen es einfach, weil sie ihre Ziele erfüllen. Und ich kann das gut nachvollziehen. Ich finde, du solltest das gar nicht in einen negativen Kontext rücken. Als Bedürftigkeit, weißt du? Ich denke,
sag das mal meiner Mutter.
Ich sage es ihr, ja? Beim nächsten.
Ich hoffe, sie hört zu.
Ja, aber das ist doch die Conditio Humana. Also so sind wir nun mal auch gestrickt, rein biologistisch. Ja, also man würde ja auch niemandem vorwerfen, dass er Hunger hat. Naja, Hunger ist jetzt nicht dein Thema, aber bei biologischen Systemen.
Aber ich glaube, was meine Mutter oder viele Mütter damit meinen, ist, glaube ich, Mütter wollen natürlich ihre Kinder beschützen und wollen Ratschläge geben, die Kinder oft als übergriffig empfinden. Mhm. Und weil sie eben sagen, ich kann das selber und es kommt auch die Trotzphase und die Abnabelungsphase. Ich glaube trotzdem, was an der Bedürftigkeit das Problem ist, weil du sagst, es ist ja gar nicht so negativ, man muss es gar nicht so negativ konnotieren oder sehen, ist natürlich, dass wenn die ausbleibt, dann bin ich unglücklich. Und das ist eben eine große Gefahr dieser Dopaminabhängigkeit oder dieses, ein Like gibt mir ein High oder ich kann mich schon selbst zerfleischen über eine unbeantwortete E-Mail oder eine WhatsApp, wo die blauen Haken sind und ich denke, warum antwortet da jemand nicht? Das ist halt die Kehrseite. Also natürlich kannst du sagen, das ist doch schön, wenn man leben will und viel will vom Leben, aber wenn es einen der Gefahr aussetzt, dass man ohne das nicht mehr selbst alleine glücklich werden kann oder sein kann, dass man eben sagt, ohne Applaus fühle ich mich nicht wohl oder ohne Anerkennung und Bestätigung habe ich keine Selbstliebe oder ist mein Leben sinnlos, also übertrieben gesagt, dann wird es natürlich gefährlich. Und ich glaube, das ist die Kehrseite dieser Bedürftigkeit und auch die Gefahr daran.
Na, da wir uns ja jetzt alle die ganze Zeit mit Selbstverbesserungsstrategien beschäftigen, habt ihr ja auch drüber gesprochen im Buch. Und wir gerade darüber gesprochen haben, dass wir gerne einen Green Smoothie, einen Cold Press trinken. Hast du es mal mit einer Dopamin-Diät probiert? Weißt du, also kennst du diesen Trend?
Das ist nein.
So, ja, okay. Also da macht man Folgendes, dann versucht man möglichst wenig, also ein möglichst ereignisloses Leben zu führen und versucht seinen Körper von der Dopaminabhängigkeit zu kurieren, indem man die Ausschläge möglichst niedrig hält. So ein bisschen wie bei Zucker. Weißt du? Also Zucker ist ja nochmal ein anderes Thema bei dir, aber ne, dass man so keine glykämische
Index oder
ja, so. Ja, diese Ausschläge nicht so hat. Also nicht diese Peaks, die dann dazu führen, dass man so eine starke Insulin. Nein, du weißt, was ich meine. Das Gleiche gibt es auch für Dopamin. Es gibt also Leute, die leben auf so einem extra low Dopamin-Level, um sich nicht irgendwie davon abhängig zu machen. Ich persönlich, also für mich klingt es stinklangweilig, entschuldige, ja.
Mich klingt es schrecklich fad, aber ich beneide, aber man muss ja auch sagen, ich beneide trotzdem Menschen, die eine gewisse Genügsamkeit haben, die ich ganz selten kenne, wenn ich mal so ganz bei mir bin und ich gehe sehr gern spazieren und ich liebe Musik und so. Mhm. Und dann denke ich so, krass, ich bin gerade einfach glücklich ohne Grund. Wie toll. Mhm. Also das ist ja ein unglaublich starkes, intensives Gefühl zu sagen, mein Leben ist schön, ich bin auch schon mal alleine irgendwie, ich springe dann manchmal auch und so ungefähr umarmen Baum, also ich werde dann auch pathetisch, ich höre dann einen Song und sehe mein Leben in Zeitlupe und so Truman Show mäßig. Aber es ist ja unglaublich toll, wenn man nicht so sehr von außen abhängig ist. Trotzdem kann ich mir so eine Diät, also ereignislos klingt für mich jetzt wirklich schrecklich, aber ich finde das toll, wenn Menschen sagen, ich brauche gar nicht so viel, Laura, warum muss es denn immer noch mehr sein und noch ein Kick und noch ein Highlight, das hat ja auch was Selbstzerstörerisches und auch was Riskantes, ja, zu sagen, ich muss an diese Grenzen gehen, emotional und auch meinen Körper, ich schlafe wenig, ich schlafe schlecht, ich gehe zu spät ins Bett, ich trinke gern, ich rauche E-Zigaretten. Ne, also dieses, man könnte ja auch ein vernünftiges Leben führen.
Ja, aber wie du schon sagst, du brauchst es halt, das Leben zu spüren. Ne? Also ich glaube so, ich bin da irgendwie bei dir, aber das liegt auch nur daran, dass ich wahrscheinlich ähnlich funktioniere. Das ist jetzt weder
bist
gut.
Bist du auch so, ja?
Naja, furchtbar. Ich muss auch immer 10 Sachen gleichzeitig machen. Aber ich muss sagen, ehrlich gesagt, für mich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, deswegen fallen mir gewisse andere Dinge schwer, wie zum Beispiel kontemplativ sein, meditieren, ja. Ich kann mir zum Beispiel auch so Sachen wie, also pass auf, eine Horror, also jetzt sind wir hier beim Beichten, ja, aber eine Horrorvorstellung, für mich ist Schweigekloster.
Ja, für mich auch.
Alter, setz dich mal eine Woche dahin und halt einfach nichts machen, kein Handy, kein Buch, nichts, einfach nur sein. Ich so, was soll ich machen, ja? So, nein, dann lieber Arbeitslager, ja? Also wirklich, ja. Aber gut, das...
Aber ich glaube, es ist auch, weil man natürlich Angst hat, sich manchmal vielleicht auch mit sich selbst und den eigenen Gedanken, ja, du darfst hier durchlaufen, sich mit sich selbst und den eigenen Gedanken auseinanderzusetzen. Und natürlich ist alles, was Menschen sowieso machen, auf eine Art ja Beschäftigungstherapie, um sich irgendwie abzulenken davon, dass wir alle irgendwann nicht mehr da sind. Und manchmal hält man sich ja auch selbst nicht so gut aus. Und dann ist es natürlich nett, umtriebig zu sein, weil man dann sagt, ach, dann muss ich mich jetzt zum Beispiel in meinem Fall mit meiner Diabeteserkrankung nicht auseinandersetzen, sondern ich habe ein Hobby, also bevor ich über das Sterben nachdenke, denke ich doch lieber darüber nach, warum eine WhatsApp nicht beantwortet ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, jetzt komm mal, siehst du, das ist die Qualität von Laura Karasik, die kann nämlich schwere Sachen so leicht erzählen und da hört man nicht genau hin und schon mehr hat man gar nicht gemerkt, dass sie die großen Themen des Lebens angeschnitten. Also du willst im Grunde sagen, das ist bei dir so eine Art Coping, so ein Eskapismus, eine Coping-Strategie, ein Eskapismus, um sich selber nicht zu spüren oder nicht zu lange mit sich allein zu sein. Das ist natürlich sehr, sehr offen von dir. Also danke erstmal, dass du das auch so mit uns teilst in dieser Offenheit. Und du sagst, die Angst vor dem Tod, die dahinter steht, das ist also quasi dann, also Stillstand oder Unbeweglichkeit oder Nichtlebendigkeit ist für dich sozusagen auch sinnbildlich mit dem Tod.
Ja, oder dass ich mich, dann kommen ja, wenn man viel Zeit hat zum Nachdenken, muss man diese Gedanken ja auch aushalten. Und da kommen natürlich nicht immer nur schöne Gedanken.
Ja.
Und zu wissen, also um die eigene Vergänglichkeit und Sterblichkeit zu wissen, das ist natürlich für uns Menschen alle, glaube ich, schmerzhaft und unvorstellbar irgendwie auch. Und deswegen suchen wir uns Hobbys und haben uns irgendwie, weiß ich nicht, Musik ausgedacht und Bücher als Trost und Segway fahren und Rollschuh fahren. Ja. Ich meine, diese ganzen Dinge, die Menschen sich so ausgedacht haben in tausenden von Jahren, das ist ja unglaublich toll und faszinierend, weil es eigentlich eine Form ist, dem Leben irgendwie ein etwas Schönes zu geben, weil es ist so oder so irgendwann vorbei.
Ja, jetzt hast du es positiv ausgedrückt. Man könnte ja auch sagen, es ist ein bisschen Zeittotschlagen, ne? Weil, also ich meine, letztendlich ist die Menschheit ja jetzt auch in so einem, das ist ja ein Wimpernschlag der Geschichte erst, indem wir so frei sind, dass wir nicht, also in der Masse, sozusagen durch Arbeit so ausgelaugt sind und kaputt sind, dass wir eigentlich nichts anderes können, als nur arbeiten und ernähren und von einem Tag in den anderen schleppen. Also die Errungenschaft der Freizeit ist ja sozusagen auch erst eine relativ neue. Oder ja, sagen wir mal, die in der breiten Masse so viel Freizeit zu haben. Aber ich will nochmal zurück auf das Thema die Angst vor dem Tod. Hast du Angst vor dem Tod?
Ja, große.
Ja?
Panik, ja.
Wie steht Panik. Das? Wirklich, wie ist das? Also ich verstehe natürlich, dass wenn man sozusagen von seiner Existenz ausgeht und man die Existenz gleichzeitig als endlich denken muss, also gleichzeitig weiß, jetzt kann ich über mich nachdenken und lebe, aber gleichzeitig weiß ich, dieses Leben endet. Für viele Menschen ist es ja auch, wird ja auch der Wert durch die Begrenzung erst geschaffen. Weil, würdest du ewig leben wollen?
Nein, das ist ja das Schlimme.
Das ist doch ein
Dilemma. Das ist ja das Dilemma.
Das ist doch ein Dilemma, oder?
Natürlich, es gibt keine Nicht-Existenz, aber die ewige ist auch eine genauso grausame Vorstellung. Ja. Also es ist irgendwie, und das bringt ja das Gehirn oder den Verstand dann so an seine Grenzen.
Ah, das und, ist der Punkt, ja.
Ich, das ist der, weißt du, das Unbegreifliche daran oder so dieses, okay, also das habe ich ja bei meinem Vater auch erlebt, als der im Sterben lag, dass ich da eine große Empathie, also natürlich, ich habe mich immer gefragt, wie fühlt sich jemand, der weiß, dass er gerade stirbt? Also der ganz klar,
war er in diesem Zustand
ansprechbar? Ja, so. Eben, dass er war ansprechbar, relativ lange noch und ich weiß ja nicht, was der Körper dann macht. Ich habe es ja noch nie erlebt. Ich bin da noch nie gestorben. Ich fände allerdings so ein Modell cool, dass man mal irgendwie ein Jahr tot sein könnte, dann wiederkommen. Also weißt du, wie so in so einem Super Mario-Level, dass man irgendwie sagt, jetzt drücke ich mal auf Pause. Also was weiß ich, während der Pandemie so ein Jahr setze ich mal aus, aber das hänge ich dann hinten dran. Dafür habe ich, weißt du, also das wäre doch viel cooler, wenn man das Leben nicht am Stück leben müsste.
Ich weiß, was du meinst, aber hast du dich mal mit diesen Nahtodgeschichten befasst. Da gibt es ja auch so ein paar Filme, wo so Leute sich sozusagen an diesen Punkt bringen, wo so angeblich dieser weiße Lichttunnel kommt, ne? Wo man quasi kurz davor ist zu sterben und dann wird man wieder zurückgeholt. Gibt's auch, kennst du, es gibt einen Hollywood-Film, der heißt Flatliners. Gibt's sogar ein Remake von.
Ich will mich mit sowas gar nicht beschäftigen. Hör mir auf, da kriegst
du. Willst du dich gar nicht mit beschäftigen?
Doch, erzähl's mir trotzdem.
Naja, also es ist, wie gesagt, es ist ein älterer Film und es gibt aber auch ein Remake und die Studenten bringen sich sozusagen in die Nähe des Todes, also die lassen sich technisch sterben und die anderen holen die dann mit dem Defibrillator wieder zurück. Und die haben sozusagen den Moment des Sterbens erlebt, aber werden technisch quasi mit dem Defi wieder zurückgeholt und erzählen dann von ihren Erfahrungen. Das ist dann so, ich will den Film nicht spoilern, das turns out, kommt something evil, comes up und so, ja, also das ist nicht ganz so ohne, ja, dieser Kick mit dem Leben zu spielen, immer wieder quasi zu sterben und sich wieder zurückzuholen. Aber das, was ja viele beschreiben, dass halt dieser Lichttunnel kommt und dass man eigentlich ja ins Glück geht, ich glaube, vielleicht muss man gar nicht davor Angst haben. Also ich rede hier so schlau, mein Vater ist auch dieses Jahr verstorben. Also ich kann das.
Tut mir sehr leid.
Ja,
wie war das für dich?
Du, das war nach einer kurzen, schweren Krebserkrankung im Grunde wahrscheinlich eine Erlösung. Wir hatten alle gehofft, er würde es noch packen. Er hat sehr viel von diesen ganz modernen Krebstherapien bekommen. Weißt du, diese individualisierten Krebstherapien, die nur auf deinen Tumor zugeschnitten sind. Und leider ist er dann auch an einer der Nebenwirkungen dieser Therapien verstorben.
Nein. Also,
naja, der hatte
Lungenkrebs. Was hatte er für Krebs?
Lungenkrebs. Und der hat dann eine Lungenentzündung bekommen. Und das hat ihn dann hat er keine Luft mehr bekommen einfach. Aber der war selber Arzt und der wusste, was auf ihn zukommt. Und er hatte sich auch für alle Fälle ein Notfallpräparat auch selber besorgt. Also, dass er um es hart zu sagen, ne, zur Not, bevor er ins Leiden geht, auch selber den Ausknopf drücken könnte. Aber wie war es für dich? Also es ist ein bisschen her schon bei dir, aber dein Vater war sicherlich eine Leuchtfigur in deinem Leben. Und,
du, ich habe meinen Vater so geliebt.
In meinem war das übrigens auch, denn dein Vater war mir sehr bekannt und bewusst, also den habe ich auch sehr verehrt, als er noch aktiv war. Und also ich habe ihn einfach wahnsinnig gerne gelesen und auch gesehen. Er war ja wirklich ein toller Mensch. Aber Entschuldigung, ich wollte dir nicht vorwegkommen.
Nein, überhaupt nicht. Ich freue mich ja, dass du sowas sagst, weil es ist ja schön für mich, dass sich auch andere Menschen noch an ihn erinnern.
Na klar.
Und mir heute noch sagen, ja, ach, ihr Vater war immer so, den wollte man so knuddeln und der war aber so schlau und aber auch so, der hatte ja auch ein bisschen sowas Trotteliges, Tollpatschiges wie ich. Also meine Mutter sagt immer, meine Mutter hat immer zu, also er hat zu mir gesagt, deine Mutter sagt, du bist wie ich, und das meint sie nicht als Kompliment, ja? Also es war immer so, ich bin ihm sehr, sehr ähnlich, emotional und sehr nah und sehr eben habe dieses sehnsüchtige, wehmütige, habe aber auch gleichzeitig diesen Lebemensch, der war ja auch so ein Genussmensch, und mein Vater hatte ja auch eine kurze, schnelle, schwere Krebserkrankung, die Gott sei Dank schnell ging, aber die eben auch sehr, sehr, sehr kurz war. Und ich habe irgendwie da immer noch nicht dran geglaubt, obwohl alle gesagt haben, das wird nichts mehr. Ich habe gesagt, Papa, nächstes Jahr schreiben wir noch ein Buch zusammen. Und also wir hatten noch irgendwie Pläne. Insofern ist es schon so, dass ich sehr häufig an ihn denke, weil er mir auch als Gesprächspartner, auch als Spiegel, auch als Mann fehlt, der mich immer, ich habe mich von ihm eigentlich immer verstanden und gesehen gefühlt. Und so einen Menschen zu finden im Leben ist schwer. Und er hat mich aber auch nicht gut vorbereitet. Also ich glaube, er hat mich auch so ein bisschen verwöhnt, weil er eben mich so toll fand, als ich ein kleines Mädchen war, dass ich irgendwie davon ausging, alle Männer in meinem Leben werden mir immer so applaudieren wie mein Vater. Das war dann, wie ich mit 15 erschreckend feststellen musste, nicht der Fall. Aber das war schön, sich so geliebt zu fühlen, ja.
Ja, das ist schön, wie du das beschreibst, ja. Und das Loch, was es reißt, kann man halt auch einfach nie, kann man halt nicht stopfen, ne? Also
nein. Aber trotzdem hat man ja ein glückliches Leben auch ohne diesen, ne? Ja. Also trotzdem ist es ja so, ich habe wahnsinnig schöne Momente und ich denke manchmal, oh Gott, was würde er jetzt sagen zu meiner neuen Karriere, dass ich nicht mehr Anwältin bin, dass ich, ne? Ich würde ihn einfach gerne noch Dinge fragen, ihm Dinge zeigen, aber ich habe ja Gott sei Dank, also zu mir haben auch Leute gesagt, guck mal, wie eng und innig du mit ihm warst, das haben andere nie. Ich habe ja viel von ihm gehabt, ja. Ich habe ja nichts versäumt im Sinne von, oh Gott, ich habe jahrelang nicht mit ihm gesprochen oder mich nicht ausgetauscht mit ihm, überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir haben uns sehr viel und sehr heftig ausgetauscht und auch sehr heftig gestritten.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahr zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Jetzt hast du gerade schon ein bisschen angedeutet, du hast ja auch so eine wahnsinnige Karriere und so bist unheimlich vielseitig in dem, was du machst. Warum zum Teufel bist du Anwältin geworden? Das habe ich überhaupt noch nicht verstanden. Irgendwie mit den falschen Leuten abgehangen oder Karrieregedanken?
Ich bin auf
oder?
Die schiefe Spur geraten.
Ja, also wirklich,
ich
oder?
Ich habe Jura studiert.
Nee, aber ich meine, okay, also ich habe einen Guess und der ist einfach, dass du es dir einfach hart geben wolltest und einfach in einem ganz schweren Fach einfach die Beste werden wolltest, was du ja wurdest. Du hast ja 2 Prädikatsexamen. Aber sag du mal, was hat dich denn da geritten? Weil du bist doch, also ich sehe dich ja als Schriftstellerin.
Oh, wie toll. Da bist du der Einzige.
Nein. Laut Amazon bist du es einfach. Ja? Du
das
hast
stimmt.
4 tolle Bücher geschrieben. Ja.
Das stimmt. Ich habe 4 Bücher geschrieben. Ich sehe mich aber gar, ich wollte mich nie so festlegen. Ich sag mal, ich bin beruflich nicht so monogam. Ich finde Monogamie auch überbewertet.
Hört.
Ich finde, man muss immer neugierig sein. Und du hast es sehr richtig und erschreckend präzise analysiert. Ich wollte es mir hart geben. Ich wollte mir etwas beweisen. Ich wollte sagen, so, ich bin nicht das blonde Mädchen aus Hamburg mit Diabetes und ich habe nicht das Stigma, das ist irgendeine Tussi und ich bin nicht auch die Tochter von, sondern ich wollte in einem Fach reüssieren, das vollkommen unabhängig ist von dem, meine Mutter ist ja auch Literaturkritikerin, was meine Eltern machen, ich komme aus einer Künstlerfamilie, mein großer Bruder ist Theaterregisseur und Intendant, also ich habe irgendwie, glaube ich, gedacht, ich muss es jetzt mir oder der Gesellschaft oder meinen Eltern oder wem auch immer, ich muss diese Vorurteile, ich will jetzt zeigen, guck mal, ich kann in einem Feld reüssieren, was gar nichts mit meinem Background zu tun hat und wo ich einfach nur ich bin, und im Examen ist man ja auch nur eine Nummer, da hat man kein Geschlecht, kein Gesicht, sondern das gibt man ab und ist anonym, außer dann natürlich in der mündlichen Prüfung. Das heißt, ich glaube, ich hatte da diesen Ehrgeiz zu sagen, ich kann auch was Richtiges.
Ja, ja. Nee, du hast ja auch schon geschrieben, auch im Buch schon berichtet, dass du in der Schule auch immer gern, dass sie, egal ob Aufsätze oder Notzensur, du hast gerne abgeliefert.
Ich mag, glaube ich, die Bühne, und selbst wenn der Gerichtssaal nur eine sehr kleine Bühne ist, war das ja trotzdem toll, auch in so einer Großkanzlei zu arbeiten und mit Mandanten zu sprechen und Meetings zu leiten und Gerichtsprozesse zu gewinnen. Und ich glaube, dieses auf Leistung getrimmt, ja, ich wollte schon immer in irgendwas gut sein. Ich wollte wahrscheinlich, wie auch bei dem exzessiven Leben, ich war keine Streberin oder so, ich wollte kein Mittelmaß. Ich war eine Streberin und gleichzeitig war ich aber auch ein Rebell. Also ich habe immer versucht, diese Widersprüche miteinander zu kombinieren. Also ich war die Party-Queen meines Abi-Jahrgangs, das möchte ich hier nicht verschweigen. Es wurde gewählt und ich war der größte Abi-Jahrgang Hamburgs. Das, finde ich, ist eine Auszeichnung, genauso wie die Prädikatsexamen. Ja, also sozusagen alles, dass man nicht, entweder ist man schlau oder man ist wild. Entweder ist man irgendwie laut oder man ist sensibel. Ich glaube, man kann all das sein. Wir Menschen sind so widersprüchlich. Ich finde das immer schwachsinnig zu sagen, ja, das ist aber, die ist aber nur prollig oder der ist aber nur Nerd oder so. Nein, man ist ganz vieles.
Barbara Schöneberger hat es irgendwie letztens mal so schön gesagt. Sie meinte so, oh, ich erfülle so gerne Erwartungen. Super, oder? Ich liebe es, Erwartungen zu erfüllen. Ja, oder?
Ja. Ich liebe Barbara Schöneberger.
Ja, ja, aber es ist einfach so ein cooler Spruch, oder? Weil das stimmt auch, da ist einfach was drin. Man muss sich ja gar nicht so verrückt machen. Das ist einfach super. Jemand hat eine Erwartung und du kannst es. Du fittest da 100% rein. Genau. Ist ja auch toll.
Das ist super.
Jetzt hast du eben was angedeutet, da will ich noch mal kurz drauf eingehen. Du hast gesagt, mit dem Namen. Du wolltest auch nicht auf dem Ticket deines Namens. War der Name für dich manchmal auch irgendwie Bürde oder Hindernis oder so? Heißt du eigentlich immer noch Karasek? Führst du den
ich
Namen
heiße
noch,
sowas
oder?
Von Karasek. Also mehr Karasek als ich geht nicht. Den kriegst du heute nicht mehr.
Na, die letzte
ihrer Art.
Bestimmt, aber hätte ja sein können, dass du den Namen nur noch in der Öffentlichkeit führst oder sowas, einfach als deine Marke.
Nein.
Ja, schön, toll.
Nein.
Aber
ich habe ja leider keine Marke oder zumindest keinen Markenkern. Das wird mir immer vorgeworfen. Ach, da bist du nämlich auch wieder bei der Kehrseite dieses Ort, weil du ja netterweise eben gesagt hast, ich hätte so viel gemacht oder wäre so vielseitig.
Ja, na klar.
Die Kehrseite der Vielseitigkeit ist, du bist in nichts eine echte Expertin. Du kannst alles so ein bisschen, aber nichts so richtig.
Oder du kannst alles, aber für die Leute fehlt halt die Schublade. Das ist ja das Problem. Leute brauchen ja immer eine Schublade für dich. Das ist ja das.
Warum eigentlich?
Ja, I don't know. Aber das siehst du doch auch daran, dass zum Beispiel auch, ja, ich weiß nicht, das siehst du doch auch an Bands. Wenn die Bands müssen immer ihre Hits spielen. Ja, die sagen auch, nee, ich habe ein neues Album. Nee, bitte spiel auch die alten Dinger nochmal. Oder Comedians. Ja, wenn du einmal die Rolle hast. Ich habe ja dieser Podcast hier, der habe ich ja eine Staffel lang mit Eckart von Hirschhausen gemacht. Und Eckart ist ja sozusagen, wollte ja diesen Turn machen vom Comedian zum sozusagen Weltverbesser. Ne? Ist ja jetzt nur noch Klima.
Genau.
Und das haben die Leute ihm aber auch teilweise krumm genommen. Also ich will hier gar nichts, ich liebe Eckart und das war eine total schöne Zeit und wir haben auch quasi 10 Folgen Klima gemacht. Aber es ist halt so, die Leute fragen sich, wo ist der lustige Typ geblieben und warum sagt er mir auf einmal so ernste Themen, ja, die ernste Botschaft. Und jetzt, glaube ich, fängt er auch an, die ernsten Themen auch ein bisschen lustiger zu verpacken. Aber ich glaube, es ist total einfach für Leute, dich in eine Schublade zu stecken, so ein Rollenfach. Und deswegen heißt ja nicht, dass du die Sachen nicht alle gut kannst oder so. Aber ich will dir jetzt ja auch gar nicht irgendwie zu viel Komplimente machen. So, jetzt.
Ach, das ist aber trotzdem nett, aber du fragtest ja auch nach dem Namen. Also nee, ich finde Bürde, ich weiß nicht, das ist auch zu viel gesagt. Für mich war mein Papa mein Vater. Ich habe den geliebt. Und dann finde ich das immer auch so ein Quatsch, wenn Leute sagen, ja, das hat sie ja nur, weil ja natürlich hat mein Vater mich geprägt. Alle Eltern prägen ihre Kinder. Natürlich hat der mir, wir haben zusammen Gedichte gelesen und irgendwie Rilke und Ringelnatz und er hat mich mitgenommen zu den Salzburger Festspielen, als ich 4 Jahre alt war. Und natürlich hatte ich eine Faszination für Opernmusik und so. Das wäre ja schlimm, wenn ich sagen würde, nee, also mein Vater hat gar keine Spuren bei mir hinterlassen. Und man wirft ja sozusagen einem Zahnarztsohn auch nicht vor, wenn er die Praxis übernimmt oder so. Also ich finde, ich habe erstmal Jura studiert und was anderes gemacht, aber ich habe sicherlich Vorteile davon gehabt, aber eben auch Nachteile, weil es eben bis heute heißt, ja, die kann ja nichts. Aber da, inzwischen muss ich sagen, das ist mir relativ, ja, dann hat man, also dann ist es so, dann denkst du, wenn Menschen meinen, sie müssten so über, sie müssen eben dauernd Leute in Schubladen stecken, vor allen Dingen wird das ja sehr gerne bei Frauen gemacht. Mhm. Ne, das ist so eine und das ist irgendwie eine Charity Lady und das ist eine Dirndl-Designerin und das ist eine Tussi und die sich nicht herrichtet, lässt sich aber gehen und sieht aus wie ein Dinkelkeks-Jutebeutel und die sich aufbrezelt, ist irgendwie eine Hohlfritte. Also ich mag das überhaupt nicht. Ich denke selber nicht so über Menschen und schon gar nicht über Frauen. Und wenn jemand eben jemand reduziert, weißt du, wenn ich den Vater nicht hätte, würde man vielleicht sagen, die hat das ja nur, weil sie blond ist, weil sie sich hochgebumst hat, weil sie, also irgendwas ist ja immer. Ja, irgendwas ist doch immer.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube jetzt, du bist jetzt außer Verdacht irgendwie, dass du dich ohne eine einzige Form von Begabung hochgebumst hast. Ich glaube, das hat diesen Verdacht, da bist du ganz frei von.
Also ach du, ich wünschte, ich könnte mich hochschlafen. Nenn mir den Mann. Nein, also als würde der mich dann zurückrufen. Also ist ja auch nicht so, ich verstehe dieses Hochschlafen überhaupt nicht. Was ich habe, der gibt mir einen Job und dafür und dann und ich habe das nie so ganz verstanden, dieses Prinzip. Vielleicht muss mir das nochmal jemand erklären.
Vielleicht bist du auch schon zu weit oben, das wäre für dich runterschlafen.
Schön. Genau, ich habe mich runtergeschlafen.
Ja, ich habe mich im Intendanten total runtergeschlafen. Na gut.
Gut, es artet aus.
Es artet aus. Laura Alba, ich merke, du magst die Menschen irgendwie. Ne? Du siehst die Sachen, nimmst die Sachen mit Humor und mit Leichtigkeit. Obwohl die Menschen so unterschiedlich sind. Ne? Du hast diese Energie, manche finden das ganze Leben sehr überfordernd und sehr anstrengend. Angenommen, du wärst, der würde so ein Alien jetzt zu Besuch kommen von irgendwo out of space und der würde dich jetzt irgendwie so fragen, wie sehen die denn eigentlich da, die komischen, diese zweibeinigen Tiere, die so komisch rum. Wie würdest du die Menschen deiner fremden Existenz nahebringen oder erklären?
Menschen sind kompliziert. Nein, Menschen brauchen Schlaf, erstaunlicherweise. Ich habe mal von irgendeinem Comedian gesehen, der gesagt hat, wie soll man das denn Aliens erklären, dass jeder Mensch, also dass es so Lebewesen gibt, die brauchen Nahrung, okay, das ergibt ja noch Sinn, aber die müssen sich alle 24 Stunden mal für ein paar Stunden hinlegen.
Für einige Stunden.
Sind völlig weg, also kriegen auch nichts mit. Ja. Und dann haben sie aber, während sie das tun, in ihrem Kopf spielen sich Filme ab, in denen sie selber die Hauptrolle spielen.
Ja, und denen sie total krasse Gefühle haben, Angst haben oder Euphorie. Ja, total absurd.
So mega krasse Sachen. Ja. So jeder ist eigentlich immer Produzent und Regisseur seines Actionfilms. Jede Nacht wieder aufs Neue. Ja,
ja. Ein bisschen unpraktisch designed auch, ne? So, weißt du, so früher hat man gesagt, mit so einer großen Ladung Benzin, mit so einem TDI bist du irgendwie bis runter nach Südfrankreich geballert, ja? Und so ein Mensch, der braucht alle paar Stunden irgendwie Essen. Also Laura Karasek ausweichlich ihres Buches nicht so viel und regelmäßig, weil der Nervosität und Stress sich auch darüber hinweghalten können. Aber Laura Karasek liest auch E-Mails, während sie mit mir ein Podcast-Interview macht.
Nein.
Doch, sehr wohl.
Nein.
So, dafür darf ich jetzt auch noch unterbrechen. Dafür darf ich jetzt auch kurz unterbrechen und kurz den Weihnachtsmann aufmachen. Der ist nämlich an meiner Tür, ja?
Nein, okay, dann go. Dann kann ich ja. Ich wollte nur lesen, ob mein neuer Termin sich verschiebt. Aber ist er nicht. Der ist mein nächster Termin. Ich habe nur eine Nachricht bekommen, der findet aber statt. Nur es war gerade die Frage, ob mit Video.
Ich bin eine Sekunde bei dir. So. Ach, wir haben eine richtige Pause, wa? Guck mal hier.
Oh, das neue iPhone.
Das neue iPhone. Hast du es schon?
Nee. Nein.
Also vielen Dank, dass ich den Weihnachtsmann aufmachen durfte. Wir zeichnen zwar vor Weihnachten auf, aber wir sind eigentlich jetzt schon nach Weihnachten in der Ausstrahlung und wir gehen eigentlich gleich auf Silvester zu. Die obligatorische Frage war, Wünsche?
Fürs neue Jahr? Wünsche zu Weihnachten?
Nee, fürs neue Jahr. Vorsätze?
Ja, ich möchte eigentlich ein Album mit Chansons aufnehmen. Ich möchte Songs aufnehmen, ja. Und ich möchte vielleicht noch ein Buch schreiben oder ein Drehbuch.
Ja.
Und
ich habe schon gemerkt, es ist langweilig.
Nee, mir ist eigentlich selten langweilig, weil ich es mir immer aufregend gestalte und wenn es nur in meinem Kopf ist.
Ja.
Und ich möchte, ich wünsche mir, dass die Gesellschaft wieder etwas näher zusammenrückt und wir irgendwie einfach freundlich und nachsichtig sind und dieser ganze Hass und Terror aufhört und dieses ganze Beschimpfen und so. Ich wünsche mir irgendwie ein bisschen, weiß ich auch nicht, ja, Großzügigkeit, Großmütigkeit.
Ja, wo, wann hat das eigentlich angefangen, dass man irgendwie so die anderen als Feind wahrnimmt und das ist immer so anstrengend, dass man sich eigentlich keine Mühe mehr gibt, irgendwie dass die Sache, um die Sache schön zu machen. Wann ist das eigentlich?
Ja, und das alles so ausartet und ausufert und so schnell eskaliert und,
ja,
und wir gar keine, es ist immer schwarz oder weiß und es gibt gar keine Nuancen mehr und das finde ich, das macht mir sehr zu schaffen, muss ich dir sagen.
Und weißt du, was ich mir auch wünschen würde fürs nächste Jahr? Wieder ein bisschen mehr auch Lust an dem Guten und auch an dem Schönen.
Ja.
Ich finde, das ist etwas, das total zu kurz kommt in dieser Welt. Also nicht, dass ich jetzt sage, angesichts der Krisen und Kriege in dieser Welt ist es das Wichtigste, aber kennst du diese Überlegung, dass man nicht zu große Ziele sich stecken soll, dass man nicht so maximale Ziele haben soll, weil die kann man quasi nicht erreichen. Und wenn man sie erreicht, ist man enttäuscht, weil man hat sein einziges Ziel erreicht. Und deswegen gibt es ja diesen schönen Gedanken, so, dass man micro-ambitious sein soll. Also kleine, schöne Ziele und dann auch Zufriedenheit einstecken.
Ja.
Und eine Sache, die ich noch dazu sagen wollte, was du gerade gesagt hast, dass so viele Leute irgendwie sich so bekriegen und bekämpfen und immer so hart auf ihren Meinungen. Da habe ich was Schönes gehört von einem britischen Comedian, der sagte, Opinions are like assholes. Everybody has one. Ist nett, oder?
Das ist gut, ja.
Insofern, also ich glaube, man sollte seine Meinung auch nicht immer allzu wichtig nehmen. Ich meine, es reicht ja, dass man sie irgendwie in seinem Freundeskreis, in seiner Familie teilt oder vielleicht diskutiert mit anderen Leuten. Aber ich glaube, man muss ja nicht immer dieses die Welt bekehren müssen. Ich glaube, das wäre schön, wenn die Leute ein bisschen gelassener sein könnten im nächsten Jahr.
Absolut. Und sich selbst nicht so wichtig nehmen und auch das, was andere sagen, nicht immer so für so wahnsinnig wichtig, sondern einfach auch mal.
Ja.
Ja, es ist vielleicht eine traurige Erkenntnis, aber es ist eigentlich eine wichtige Erkenntnis. Man selber ist nicht so wichtig.
Ja. Da musst du selber lachen, ne?
Ja.
Ja.
Für
ja.
dich selber schon, aber das, ja. Oh, alle reden über, oder alle, das ist so schlimm. Nein, so, ja. So lass doch leben und leben lassen auch ein bisschen. Natürlich muss man sich einmischen, wenn es Ungerechtigkeiten gibt und so, aber dieses ganze Zwischenmenschliche, ja, dann hat jemand, einer findet den Film gut, ein anderer findet ihn scheiße, einer wählt die FDP, einer wählt die SPD. Also man kann doch trotzdem befreundet sein.
Ja, genau. Aber es hat sich irgendwie relativ wenig Progress eingestellt, oder? Auch in der Politik, wenn man sich anschaut, wie weiter Kriege geführt werden, auf so eine altmodische Art, wie weiter irgendwie Politik eigentlich gar nicht weiterkommt, oder? In so vielen technischen Bereichen haben wir Progress, aber in der irgendwie im Politischen eigentlich am allerwenigsten, oder? Das ist aber das same procedure as 100 years, oder? Das
ja, ist leider schon.
Scheiße.
Es ist alles sehr festgefahren.
Ja, wäre eigentlich Politik was für dich?
Oh Gott, nein.
Nein?
Um Himmels Willen, nein, dafür habe ich eine viel zu skandalöse Vergangenheit.
Ah, da bin ich ja so. Oder?
Nein, das war ein Witz. Nein, also ich würde, das würde ich gar nicht, ich glaube, das würde ich auch gar nicht aushalten und auch nicht aushalten wollen.
Hm.
Dafür bin ich dann doch zu zart beseitet.
Hm. Ja, ich verstehe. Ja, liebe Laura, also das mit den Wünschen für dieses Jahr können wir unsere Hörerinnen und Hörer ja entlassen. Was ist denn eigentlich dein Lieblingstier?
Also eigentlich der Tapir, weil er so goldig ist, aber am faszinierendsten finde ich natürlich Meerestier. Also Wale finde ich schon sehr, sehr, sehr spektakulär. Aber ich glaube, das ist keine sehr originelle Antwort.
Ja, aber ich finde, wenn man Wale wirklich sieht, also wenn man da so hinfährt und die da hochspringen, das ist schon immer beeindruckend. Und wenn die Gesänge hört, ich glaube, das hat noch nie jemand kalt gelassen. Ich glaube, es ist nachvollziehbar.
Ja, und irgendwie ist der Ozean auch so eine Faszination für mich. Also das ist einfach noch so, da ist so vieles noch so unbekannt und so, weiß ich nicht, ich habe mir früher auch immer diese BBC-Dokus angeguckt und so, von David Attenborough und The Blue Planet und so. Also ich liebe sowas. Ich habe auch große Ehrfurcht davor, aber ich würde jetzt nicht in ein U-Boot steigen oder ab Null tauchen machen, aber ich finde das ganz toll, dass es Menschen gibt, die sich sowas trauen und da forschen und sich auch für den Schutz der Ozeane einsetzen, ehrlich gesagt.
Ja, liebe Laura, dann würde ich sagen, wir haben einen großen Rundumschlag gemacht. Wir haben über dein wunderbares Buch gesprochen, das du zusammen mit deiner Mutter geschrieben hast, Das Gespräch unseres Lebens, ist erschienen im Knauer Verlag. Wir verlinken Laura mit ihrem Instagram und ihren Social-Kanälen und natürlich einen Link zum Buch. Und da findet ihr auch noch die anderen Bücher von Laura, über die wir jetzt heute nicht sprechen konnten, aber vielleicht holen wir das ja nochmal nach.
Sehr gerne würde ich mit dir noch über meine anderen Bücher irgendwann sprechen. Weil ich auch einen MeToo-Roman geschrieben habe. Also ich habe einen Roman nicht nur über den Tod des Vaters, sondern auch über Machtmissbrauch. Das war damals noch gar nicht so aktuell wie heute. Insofern habe ich mich aber trotzdem sehr gefreut, dass wir jetzt erstmal über Mütter und Töchter gesprochen haben und dass du dein neues iPhone, dein Weihnachtsgeschenk hast. Das freut mich sehr.
Ja, und danke. Lass uns das fortsetzen mit den
Bitte verlinkt mich, weil ich habe ja so wenig Instagram-Follower. Also mein Social Media stagniert ohne Ende. Dabei baller ich da den Top-Content raus. Nein, aber im Ernst, das ist ein hartes Business mit diesen Reichweiten. Und heute wird da ja immer drauf geguckt und es ist manchmal wirklich schwer und schade. Und aber ich freue mich sehr über jede. Über jeden Code. Ich bringe auch keine Seife raus und keinen irgendwie Smoothie oder den Smoothie zum Buch könnte ich. Ich mache so ein Merch, pass auf. Ja, die Bowl zum Buch, den Smoothie zum Buch und irgendwie die Gesichtsmaske zum Buch.
Ja, solange du es nicht wie Gwyneth Paltrow machst, mit ihrer Kerze. Ja, aber wollen wir gar nicht vertiefen hier. Hören noch Kinder zu. Also vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, dass wir dieser Stelle fortsetzen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr habt ein bisschen was von unseren Wünschen für euch mitbekommen. Wir wünschen euch einen wahnsinnig guten Rutsch. Kommt smooth rüber, lasst es euch gut gehen, nehmt es gelassen und lest das wunderbare Buch von Laura.
Danke.
Bis bald, ciao.
Ciao.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.